ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer. In Chemnitz kommt die Kultur im kommenden Jahr aus der Garage. Genauer gesagt aus vielen der rund 30.000 Garagen, die es in der sächsischen Stadt gibt.
Dort ist man auch sozial aktiv gewesen mit dem Nachbarn, mit dem Gegenüber. Es wurde getüftelt, gebastelt und diese Garagen sind natürlich ein riesengroßes Reservoir an Geschichten, Menschen, Gegenständen, die sich damit verbinden. Und wir wollen die Garagentüren öffnen und dass vor allen Dingen die Chemnitzerinnen und Chemnitzer mit ihren Geschichten heraustreten, weil genau das ist, was wir glauben, fehlt in unserer deutschen Einheitserzählung. Die Biografien, die Brüche, der Neubeginn der Menschen im Osten.
Sagt Stefan Schmidtke über die Garagenkultur in Chemnitz. Die Stadt in Sachsen ist 2025 eine der europäischen Kulturhauptstädte. Der Theatermann Stefan Schmidtke ist dabei zuständig für das Programm und ich spreche gleich ausführlich mit ihm. Wir klären dann auch, was es mit der Garagenkultur auf sich hat. Außerdem schauen wir in die slowenisch-italienische Grenzregion von Nova Gorica und Gorizia, die 2025 ebenfalls den Titel Europäische Kulturhauptstadt trägt. Und wir blicken zurück auf das zu Ende gehende Kulturhauptstadtjahr im österreichischen Salzkammergut. Seit 1985 vergibt die Europäische Union den Titel Kulturhauptstadt Europas, um kulturelle Vielfalt und Gemeinsamkeiten in Europa herauszustellen. Seit 2009 sind es sogar zwei oder drei Städte, die den Titel für ein Jahr tragen und sich mit einem besonderen Programm präsentieren dürfen. In Deutschland waren bisher West-Berlin, Weimar und zuletzt Essen und das Ruhrgebiet 2010 dabei. Im kommenden Jahr ist Chemnitz eine der beiden Kulturhauptstädte. Am 18. Januar wird das mit einer großen Eröffnungsparty gefeiert und Grit Krause blickt für uns schon mal voraus auf das Programm.
Liebe Gäste, wir haben die Vergangenheit nur hinter uns gelassen.
Eine Tanzperformance zum Auftakt stimmt ein auf das kommende Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz. Die Schauspielerin neben dem Elektrotechniker, der Schwimmlehrer im Zusammenspiel mit der Krankenschwester. Allein diese Intervention von etwa 20 Frauen und Männern zeigt bereits exemplarisch, wofür Chemnitz 2025 stehen wird.
Wichtig ist zu verstehen, dass unser Programm hier in Chemnitz vor allen Dingen von den Menschen gemacht wurde,
sagt Stefan Schmidtke, Programmchef der Kulturhauptstadt GmbH. Seit 2021 unterstützen er und sein Team Chemnitzerinnen und Chemnitzer, Vereine, Institutionen und auch die freie Szene dabei, die Projekte aus dem Bitbook, dem Bewerbungsbuch für den Titel, in die Tat umzusetzen. Zentral ist dabei der Leitgedanke der sogenannten Maker, der Macher, die meist ohne viel Aufhebens anpacken, Dinge auf die Beine stellen. Sie galt es zu aktivieren, ihre Ideen für das Kulturhauptstadtjahr und darüber hinaus einzubringen. Angesichts des über 400 Seiten starken Programmbuchs, in dem 150 Projekte und mehr als 1000 Veranstaltungen angekündigt werden, wird deutlich, welches Potenzial in Chemnitz und der Region steckt.
Auch kleine Projekte sind für uns Highlights. Für die internationalen Zuschauer sind selbstverständlich die großen Magneten, die Ausstellungen in den Kunstsammlungen, die Uraufführungen in den Theatern und der große Kunst- und Skulpturenpfad Purple Path, der in die Region führt und Künstler aus aller Welt hierher bringt.
Der Purple Path, das ist ein Skulpturenpfad, der Chemnitz mit der Kulturregion verbindet, meint mit 38 Partnerkommunen im angrenzenden Erzgebirge, mit denen bereits seit dem Bewerbungsprozess aufs Engste zusammengearbeitet wird. Entlang dieses Pfades sind bereits jetzt 20 Arbeiten namhafter Künstlerinnen und Künstler aufgestellt worden. Weitere werden bis 2025 folgen. Tony Gregg, Alicia Quade, James Turrell, wie der Purple Path-Kurator Alexander Ox berichtet.
Der Purple Path entwickelt sich unter Beobachtung und mit dem Mittun vieler Menschen. Es gibt große Liebe, große Partizipation, große Sympathie, es gibt viel Diskussion. Es gibt eine komplett neue Nutzung von Kunst. Ich weiß von Skulpturen, die Kinder zu Turngeräten umnutzen. Und das ist ja das, was wir wollen. Das heißt, wir wollen ja eine Kunst, die berührt und die man berühren kann.
Neben diesem großartigen Open-Air-Kunstmuseum in der Umgebung von Chemnitz hat auch die Stadt selbst einiges zu bieten. So planen die städtischen Kunstsammlungen beispielsweise eine große Edvard-Munch-Schau 2025. Überschrieben ist sie mit Angst, die sich in Munchs Bildern immer wieder findet, so Generaldirektorin Florence Turmes.
Wir wollen natürlich schauen, wie aktuell ist das noch. Das sind alles Themen, die wir heute wiederfinden mit Pandemie, Krieg. Und wir werden einen Pavillon der Angst haben. Der wird im Vorfeld der Ausstellung in der Stadtgesellschaft, in der Region touren und die Ängste der Menschen einfangen, aber auch dann im Raum sieht, was sind die Ängste, die Menschen heute beschäftigen. Und damit wollen wir natürlich Munch auch nochmal eine sehr starke Aktualität verleihen.
Und so lässt sich selbst auf diese Ausstellung, wie im Grunde auf alles, was unter das Label Chemnitz 2025 fällt, das Motto der Kulturhauptstadt übertragen. See the unseen, das unscheinbare Entdecken, das bisher Ungesehene ins Rampenlicht holen. Es ist eine Entdeckungsreise zu den Menschen hier, ihrer Geschichte und ihren Geschichten. Nicht zuletzt mit dem Kosmos-Festival, das seinen Ursprung 2018 hat, als Statement für Toleranz und Demokratie nach den gewaltsamen rechten Ausschreitungen. Die Bilder von damals verbinden immer noch viele mit der Stadt. Im Kulturhauptstadtjahr soll das revidiert werden, hofft auch der Oberbürgermeister Sven Schulze.
Ich wünsche mir, dass wir eine Stadt erleben, die lebendig ist, die offen ist. Und ich wünsche mir, dass wir am Ende des Jahres eine Stadt haben, auf die wir selbst mit Stolz und auf die anderen mit Respekt schauen. Und wenn das gelingt, dann war das ein richtig gutes Jahr.
Sagt der Oberbürgermeister von Chemnitz im Beitrag von Grit Krause. Verantwortlich für das Programm von Chemnitz 2025 ist der Dramaturg und Kulturmanager Stefan Schmidtke. Geboren 1968 in Döbeln, er stammt also selbst aus der Region um Chemnitz. Über die Pläne für das Kulturhauptstadtjahr habe ich mit Stefan Schmidtke gesprochen und ihn zunächst mal gefragt, was er denn mit dem Motto Chemnitz See the Unseen verbindet.
Ja, das Motto verrät eigentlich alles. See the Unseen, das kann sowas sein wie Chemnitz, die Ungesehene, oder auch Sie, das Ungesehene. Und wir sind natürlich eine Stadt, die kaum jemand kennt, deren Qualitäten, deren Besonderheiten. Und das Kulturhauptstadtjahr hier in Sachsen soll vor allen Dingen Ungesehenes sichtbar machen. Und dabei geht es nicht nur um, sagen wir mal, optische Effekte, sondern es geht auch um das darüber sprechen, das Miteinander sprechen, das gegenseitige Wahrnehmen, das Miteinander planen, das Miteinander umgehen, hören und all das, was dazugehört, was eben eine Gesellschaft so wichtig und reich macht, das Miteinander gestalten, das ist Sinn und Inhalt der europäischen Kulturhauptstadt hier in Chemnitz.
Sie planen rund 1000 Veranstaltungen, 150 Projekte und eins finde ich besonders spannend, weil es einfach ein ganz ungewöhnliches Thema zu sein scheint. Das heißt nämlich 3000 Garagen. Was hat's damit auf sich?
Also insgesamt gibt es in Chemnitz 30.000 Garagen.
Das so sind normale Autogaragen, die man so
ganz
kennt.
Normale Autogaragen, mhm. Die hat sich der DDR-Bürger in mühevoller Freizeitarbeit aufgebaut. Da wurden Ziegelsteine besorgt und Dachpappe. Und das Wichtige war, der Besitz eines Automobils war auch hier ein großer Zugewinn an Freiheit. Und deshalb musste das gute Gefährt auch lange gepflegt werden. Sie wissen, die ökonomische Situation war denkbar schlecht. Und deshalb haben die DDR-Bürger sich so viele Garagen gebaut, um ihren Wartburg, ihren Trabant oder ihren Lader oder ihr Mofa möglichst lange vom Wetter zu schützen.
Mhm.
Und das sind natürlich dann auch sehr besondere Orte geworden, weil dort ist man auch sozial aktiv gewesen mit dem Nachbarn, mit dem Gegenüber. Es wurde getüftelt, gebastelt und diese Garagen sind natürlich ein riesengroßes Reservoir an Geschichten, Menschen, Gegenständen, die sich damit verbinden. Und wir wollen die Garagentüren öffnen und dass vor allen Dingen die Chemnitzerinnen und Chemnitzer mit ihren Geschichten heraustreten, weil genau das ist, was wir glauben, fehlt in unserer deutschen Einheitserzählung. Die Biografien, die Brüche, der Neubeginn der Menschen im Osten, all das, da wollen wir, dass die Welt davon erfährt, weil das ist alles hochinteressant, spannend und durchaus sehr besonders.
Chemnitz hat ja zu DDR-Zeiten auch einen anderen Namen gehabt, hieß Karl-Marx-Stadt. Die große Marx-Figur oder dieser riesige Kopf ist eigentlich auch so das Wahrzeichen, was viele noch vor Augen haben, wenn man an Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt denkt. Dieses DDR-Erbe mit zu thematisieren, vor allem die Biografien, die Erfahrungen. Wie versuchen Sie das auch einem Publikum, was von außerhalb nach Chemnitz kommt, irgendwie nahe zu bringen?
Ja, es gibt halt eben viel zu erleben. Es gibt einen Garagenparcours. Das heißt, wer am Bahnhof ankommt, kann sich auf eine Tour machen durch Garagenhöfe. Es gibt eine große Ausstellung. 150 Menschen haben sich porträtieren lassen von Maria Sturm, einer hervorragenden Porträtfotografin. Und diese Porträts gibt es ab Januar in, ich glaube, etwas über 50 Chemnitzer Einzelhandelsgeschäften zu bewundern. Das heißt, die Menschen kommen aus den Garagen in die Stadt und die, die in die Stadt kommen, können die Menschen dort in der Stadt erleben. Es gibt insgesamt 229 Projekte der Europäischen Kulturhauptstadt. Das ist die aktuelle Zahl. Am 18. Januar erscheint dann auch unser großes, dickes Programmbuch auf 512 Seiten. Und es sind halt die Menschen hier, die ihre Projekte tun. Wir als Kulturhauptstadt GmbH sind so ein bisschen koordinierend und unterstützend. Das Besondere der Chemnitzer Kulturhauptstadt ist, dass sie von den Kunstsammlungen über den Club Solitär, über das Frauenzentrum Lila Villa bis hin zur Musikschule, bis in die Region hinein, wir haben 38 Kommunen, die mitmachen, ein riesengroßes, sehr breit aufgestelltes Programm erleben können, was eben nicht nur Kunst und Kultur, sondern über die Gesellschaft, über das, was die Menschen hier ausmacht, eine ganze Menge erzählt und eben miterlebbar macht.
Sie haben auch den interessanten Satz in Ihrem Programm stehen, Chemnitz sei eine osteuropäische Stadt in einem westeuropäischen Land. Was meinen Sie damit?
Ja, das ist natürlich ein bisschen etwas, was sich Medienfachleute, die für Werbung sorgen, ausdenken.
Kommt denken, auch bei Medienleuten sofort an, offenbar.
Sehen Sie, funktioniert. Genau, das ist der Witz. Das ist ein sehr spielerischer Ausdruck dafür, dass wir eine sozialistische Vergangenheit haben. Die teilen wir mit unseren Nachbarn in Tschechien, in Polen und auch übrigens in Slowenien. Dort ist unsere Partnerkulturhauptstadt. Wir zählen aber mittlerweile zur sogenannten alten EU. Und damit kann man spielerisch eine ganze Menge machen, weil natürlich Gewohnheiten, Erfahrungswerte sich über Generationen fortsetzen. Und wir wollen mit vielen, vielen in Austausch treten, um darüber zu sprechen, was sind denn die Besonderheiten der Menschen hier? Was verbindet uns über den Erzgebirgskamm hinweg mit unseren Nachbarn in Tschechien und aber auch nach Polen? Das ist eher so ein Anlass, um ins Gespräch zu kommen, dieser schöne Spruch da.
Tschechien ist ja von Chemnitz auch wirklich nicht weit. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds ist auch beteiligt, um sozusagen auch diese grenzüberschreitenden Kulturprojekte mit zu begleiten. Darüber hinaus habe ich gesehen, gibt es viel zum Thema Industrie und vor allem zum Thema Bergbau, also eine Branche, die wahrscheinlich die Region lange geprägt hat und jetzt im Wandel steht oder vor dem Ende steht, oder?
Ja, der Kern des Gedankens ist, dass über 800 Jahre Bergbau im Erzgebirge, Silber, Zinn bis hin zu Wismut, nicht nur Bodenschätze geborgen wurden, sondern die Menschen, die das getan haben, haben Technologie entwickelt, haben Handwerk entwickelt, haben die Industrie entwickelt und haben sich immer wieder transformiert. Und die zentrale Erzählung der Kulturhauptstadt ist die Kraft der Innovation, die Kraft der Transformation. Menschen, die Brüche erlebt haben, die immer wieder aufgestanden sind und die immer wieder was Neues gewagt haben. Das ist hier sowas wie, darf man mal fröhlich sagen, die DNA der Menschen von Zwickau im Westen bis Freiberg im Osten, von Wechselburg im Norden bis Schwarzenberg im Süden. Das sind ungefähr eine knappe Million Menschen, die die Kulturhauptstadtregion sind. Und die wollen erzählen, wie man immer wieder sich neu erfinden kann. Das ist die Idee der Kulturhauptstadt. Und da sind insgesamt 400 Trägerorganisationen beteiligt in einem ganzen Jahresprogramm vom Industriekultur über Sport, über Unternehmenskultur, Esskultur bis hin zu den ganz großen Spitzenbetrieben. Die Wismut-Stiftung hat eine tolle Kunstausstellung beigesteuert. Die Kunstsammlung Chemnitz sind mit 7 Projekten am Start. Schauen Sie auf unsere Webseite, da gibt es eine Menge zu entdecken.
Kurz bevor Chemnitz zur europäischen Kulturhauptstadt erkoren wurde oder den Zuschlag bekam für die Kulturhauptstadt 2025, gab es negative Schlagzeilen aus Chemnitz. Im Jahr 2018 haben über mehrere Tage Rechtsextreme die Stadt dominiert durch Aufmärsche, auch durch Hetzjagden auf Menschen. Ist das ein Thema, mit dem Sie sich auch auseinandersetzen in diesem Kulturstadtjahr?
Unbedingt. Ein großer Programmteil der europäischen Kulturhauptstadt heißt Werkstatt für Kultur und Demokratie. Hier haben wir Lernangebote, Workshop-Angebote, Mitmach- und Beteiligung. Übrigens, nichts ist besser als Klischees. Die Kulturhauptstadtbewerbung hat ein Jahr vor diesen Ereignissen begonnen. Mhm. Im Nachhinein wird immer erzählt, das wäre der Anlass der Bewerbung gewesen. Nein, nein, die Kulturhauptstadtbewerbung begann schon 2017. Die Ausschreitungen in 18 haben der ganzen Sache nochmal einen wesentlichen Impuls gegeben, weil ein besonderes Anliegen ist die Entwicklung der Zivilgesellschaft, die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Träger. Die Bundesrepublik Deutschland alt hatte 50 Jahre Zeit, um in Ruhe und feingliedriger Wachstumsprozess eine tolle Zivilgesellschaft hinzubringen. Die DDR-Bürger sind gestartet in einem Riesenzusammenbruch und es dauert sehr lange, bis sie wieder Vertrauen, Commitment, Gemeinschaftlichkeit aufbauen. Und die Kulturhauptstadtaktivitäten verstehen sich vollständig als ein wichtiger Beitrag, die Zivilgesellschaft auch durch Kultur zu stärken.
Das beantwortet fast meine letzte Frage schon, denn man fragt sich ja immer, was bleibt eigentlich von so einem Kulturhauptstadtjahr? Ist es quasi so ein Kulturfeuerwerk, was man abbrennt? Oder was bleibt auch der Stadtgesellschaft über dieses Jahr 25 hinaus?
Ja, nochmal ganz besonders wichtig mitzuteilen, den Titel haben sich die Chemnitzerinnen und Chemnitzer erworben, weil sie gesagt haben, wir wollen etwas tun für unsere Zivilgesellschaft. Und deshalb ist das Besondere an dieser Kulturhauptstadt, dass hier nicht ein Kuratorenteam teure, schöne Sachen eingekauft hat. Die Kulturhauptstadt ist das, was wir leisten können als Stadtgesellschaft und nicht, was wir uns finanziell leisten können. Und deshalb sind ein Großteil der Projekte schon da gewesen und werden durch das Kulturhauptstadtprojekt weiterentwickelt. Und es gibt eine ganze Menge neue Initiativen, wie zum Beispiel der European Peace Ride, die neu aufgelegte europäische Friedensfahrt, die wir dann auch in 26, 27 und 28 weiterentwickeln wollen. Zu jeder Kulturhauptstadt gehört ein sogenanntes Legacy-Programm. Das Land Nordrhein-Westfalen, die Stadt Essen und der Regionalverband Rhein-Ruhr haben das über 10 Jahre angelegt, nach 2010. Und wir hoffen auch, dass es in 2026 hier nochmal weitergeht mit Legacy, also dass möglichst vieles von dem, was erfunden wurde, auch bleiben kann.
Sagt Stefan Schmidtke, der Programmgeschäftsführer des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz. Am 18. Januar geht's offiziell los. Das ganze Programm im Netz unter chemnitz2025.de. Neben Chemnitz gibt es im kommenden Jahr 2 weitere europäische Kulturhauptstädte, die ganz nah beieinander liegen, aber durch eine Grenze getrennt sind. Das italienische Gorizia in der Region Friaul-Julisch-Venetien gehörte bis 1918 zu Österreich-Ungarn. Das slowenische Nova Gorica entstand nach dem Zweiten Weltkrieg im damaligen Jugoslawien. Mit dem Beitritt Sloweniens zur EU 2004 begann eine schrittweise Annäherung der beiden Städte, doch die unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschichte sind bis heute zu spüren. Oliver Schosch berichtet.
Der ehemalige Grenzübergang südlich des Bahnhofs von Nova Gorica ist heute mitten in der Stadt, der Doppelstadt. Gorizia auf der italienischen Seite ist schick mit Kirchen, Villen und Palazzos im Baustil der Habsburger Monarchie. Nova Gorica auf der slowenischen Seite ist eine Plattenbaustadt, eine sozialistische Planstadt, die unmittelbar nach der Grenzziehung nach dem Zweiten Weltkrieg neu gebaut wurde. Genau hier ist der Slowene Pavel Schatej aufgewachsen, im damaligen Jugoslawien. Geboren wurde er 1949. Schatej steht am Grenzübergang, der zu Jugoslawien-Zeiten geschlossen war. Doch er konnte als Anwohner rüber, weil er einen Passierschein hatte. Und das hat er, wie viele Slowenen damals, ausgenutzt zum Schmuggeln.
Die Italiener waren uns immer ein paar Jahre voraus, was die Entwicklung angeht. Außerdem hatten sie Cola, Orangen und Bananen. All das gab es bei uns nicht. Die italienische Mode, das war natürlich was Besonderes.
Offiziell durfte man nur Waren im Wert von 3.500 jugoslawischen Dinar über die Grenze transportieren. Das war zum Beispiel eine Jeans oder 2 Kilo Orangen. Viele Slowenen aus Nova Gorica können Schmuggelgeschichten erzählen, so zum Beispiel auch Zdenka Schviligoj.
Ich habe sehr gerne genäht. Wir hatten zwar eine Nähmaschine, aber ich habe mir eine deutsche gewünscht, von Pfaff. Die habe ich mir dann drüben in Italien gekauft und in eine Kiste mit Orangen gesteckt und mit Orangen zugedeckt.
Am alten Grenzübergang an den Gleisen gibt es in einem rosafarbenen Häuschen ein Schmugglermuseum. Hier können die Besucher der Kulturhauptstadt typische Waren sehen, die damals über die Grenze geschmuggelt wurden. Im Kulturhauptstadtjahr 2025 gibt es ein neues Projekt mit dem Namen EPIC. In einer ehemaligen Lagerhalle soll eine neue historische Ausstellung über das 20. Jahrhundert entstehen, das in der Gegend sehr blutig war. Es geht darum, die einseitigen Sichtweisen auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg zu überwinden. Diese Sichtweisen sieht man immer wieder auf der Straße. An jedem 10. Februar gibt es in Italien den Tag der Erinnerung an die Opfer von Flucht und Gewalt. Da stehen dann auch in Gorizia viele Menschen mit italienischen Fahnen auf dem Friedhof. Nachts marschieren vor allem junge Männer mit Fackeln und italienischen Fahnen durch die Stadt. Gedacht wird dabei ausschließlich der italienischen Opfer, die von den jugoslawischen Partisanen getötet wurden gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Auf der slowenischen Seite denkt Pavel Schatej dagegen an die Unterdrückung der Slowenen durch den italienischen Faschismus und an seinen Vater, der bei den Partisanen gekämpft hat gegen Faschismus und für die Freiheit, so Schatej.
Wo Partisanen waren?
Mein Vater war bei den Partisanen, das verschweige ich nicht. Er hat die Schlacht auf dem Berg Javornik überlebt. Dort sind über 40 junge Kämpfer gefallen. Mein Vater hat immer gesagt, sie haben für ihre Muttersprache gekämpft. Als wir hier 25 Jahre unter den italienischen Faschisten gelebt haben, hieß es immer, hier wird nur Italienisch gesprochen.
Im Kulturhauptstadtjahr soll mit dem EPIC-Projekt eine gemeinsame Geschichtserzählung geschaffen werden, sagt die Organisatorin, die slowenische Historikerin Kaja Schirok.
Wir müssen offen sein für verschiedene Interpretationen der Geschichte. Die Museen waren viele Jahrzehnte lang am nationalen Narrativ des jeweiligen Landes orientiert. Ich will mit dem EPIC-Projekt einen offenen Raum schaffen, ein Museum zum Mitmachen für die lokale Bevölkerung. Wenn es eine Oma gibt, die unter den italienischen Faschisten verfolgt wurde, ist sie eingeladen, ihre Erinnerungen zu teilen. Ebenso wie die Oma, deren Bruder von den Partisanen ermordet wurde. Und die Besucher sollen die eine und die andere Seite der Geschichte kennenlernen und die Geschichten miteinander vergleichen.
Für Kaja Schirok ist das die Grundvoraussetzung für eine moderne, offene Gesellschaft. Und da soll das Kulturhauptstadtjahr Gorizia und Nova Gorica ein Stück weit voranbringen.
Oliver Schosch über Gorizia in Italien und Nova Gorica in Slowenien, die gemeinsam neben Chemnitz europäische Kulturhauptstadt 2025 sind. Im zu Ende gehenden Jahr 2024 war unter anderem eine ganze Region europäische Kulturhauptstadt, nämlich Bad Ischl und das Salzkammergut in Österreich. Dort hat man jetzt eine Bilanz des Kulturhauptstadtjahres gezogen. Noch einmal Oliver Schosch.
So klang es das ganze Jahr über in der europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut. Ein Straßenmusikkonzert bei Gmunden am Traunsee mit Hubert von Geusern, dem bekanntesten Liedermacher der Region. Es ist Juli, die Band spielt direkt am Ufer des Sees, die Zuschauer sitzen im Kies, ein paar Leute baden im See. Für die künstlerische Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt Elisabeth Schweger war dieses Konzert eines der Highlights. 600 Chöre aus der Region und das Bruckner-Orchester aus Linz spielen im Bruckner-Jahr Bruckner-Werke in einer Salzfabrikhalle der Salinen Ebensee.
Es war also ein Erlebnis der besonderen Art und das zeigt auch, was alles Kunst kann, nämlich sozusagen das, was vorhanden ist, die Industrie, die sozusagen auf etwas ganz Wichtiges basiert, nämlich dem Salz aus der Region, wo sozusagen die ganze Kultur daraus entstanden ist, wenn man sie mit der Kunst verbindet. Dann sagt man auch, man braucht einander. Und ich freue mich, gehört zu haben, dass es auch weitergeht. Auch das ist ein Projekt, das sozusagen Zukunft hat.
Eine der wichtigsten Fragen am Ende des Kulturhauptstadtjahres, was bleibt? Man kann davon ausgehen, dass das Salzkammergut weiterhin vor allem eine Tourismusregion bleiben wird. Richtig viel kulturelle Entwicklung kann man nicht erwarten, denn das Budget fürs Kulturhauptstadtjahr Bad Ischl Salzkammergut war mit 30 Millionen Euro ziemlich bescheiden. Größere Kulturhauptstädte können deutlich mehr Gelder akquirieren. So hatte Linz vor 15 Jahren mehr als das doppelte Budget und die Kulturhauptstadt des kommenden Jahres Chemnitz hat das Dreifache. Elisabeth Schweger ist der Ansicht, dass im Salzkammergut trotzdem viel Nachhaltiges entstanden ist. Man habe zum Beispiel auf Vernetzung gesetzt.
Das Handwerk spielt hier eine große Rolle und wir haben versucht, sozusagen mit dem Projekt Scala internationale Handwerker, KünstlerInnen und DesignerInnen hierher zu bringen, dass ein Austausch stattfindet. Wir haben auch Leute von hier ins Ausland geschickt.
Neue Märkte erschließen, die man aus dem Salzkammergut beliefern kann, so die Idee dahinter. Doch es wird auch ein bisschen was gebaut. In Bad Ischl soll das alte Sudhaus zur Salzgewinnung zu einem Kulturzentrum umgebaut werden. Die Planung ist da noch im Gange. Etwas weiter ist man schon in Gmunden. Hier entsteht in einer alten Gärtnerei ein Kunstareal. Im Kulturhauptstadtjahr gab es rund 300 Projekte mit schätzungsweise gut 1 Million Besuchern. Die Veranstalter sind mit dem Interesse sehr zufrieden. Bei den Anwohnern im Salzkammergut gab es Zustimmung und Vorbehalte.
Ich bin nicht überzeugt davon. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Art von Kunst, was jetzt aufgeführt worden ist, ist lächerlich. Es ist keine Art von Kunst, wenn man irgendwie um einen Dom tanzt, halb nackert.
Es war natürlich viel los. Es war spürbar, dass einfach viel mehr Touristen da sind, Besucher da sind, besonders im Sommer. Ich habe es spannend gefunden. Es waren einfach interessante Beiträge, die man sonst in Bad Ischl nicht erlebt.
Bad Ischl und das Salzkammergut in Österreich waren als Region eine der europäischen Kulturhauptstädte 2024. Im kommenden Jahr trägt unter anderem Chemnitz diesen Titel. Das Programm dort finden Sie unter chemnitz2025.de. Und das war HR Infokultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.